SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Mit Clemens Wagner. Toter Pottwal mit 6 Kilo Plastik im Bauch angeschwemmt. Plastik verschandelt norwegische Küste. In 35 Jahren mehr Plastik als Fische im Meer. Alles Schlagzeilen der letzten Zeit, die zeigen, die Welt hat ein riesiges Problem mit Plastikmüll. Die Bundesregierung sagt dem jetzt mit einem 5-Punkte-Plan den Kampf an. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD hat den Plan vorgestellt und dabei nochmal den angeschwemmten Pottwal in Indonesien erwähnt.
Im Magen dieses Pottwals fand man 115 Plastikbecher, 4 Plastikflaschen, 25 Plastiktüten, 2 Flipflop-Sandalen und mehr als 1000 weitere Plastikteile.
Zu den 5 Punkten des Plans gehören etwa die Vermeidung, notfalls auch ein Verbot überflüssiger Verpackungen und auch höhere Recyclingquoten, also mehr Wiederverwertung von Plastikmüll. Außerdem sollen wir alle mehr Leitungswasser trinken, damit weniger Einweg-Plastikflaschen in den Handel kommen. Werner Eckert aus der SWR1 Umweltredaktion. Mehr Leitungswasser trinken, ist das ein guter Plan gegen Plastikmüll?
Absolut. Also wir haben im Jahr 20 Milliarden Einwegflaschen im Umlauf. Das ist schon eine Menge. Da geht es auch nicht nur um Plastikmüll, denn da haben wir ein gutes System. Wir recyceln 90-100% dieser Flaschen. Ist bei uns zumindest gar nicht das Problem, aber Energie. In diesen Flaschen steckt ja Erdöl drin. Und der Rohölverbrauch von PET-Flaschen in Deutschland zusammengenommen kommt auf 500.000 bis 1 Million Tonnen Rohöl pro Jahr. Da gibt es unterschiedliche Rechnungen. Grob gesagt ist das im höheren Fall das, was 1 Million Einfamilienhäuser an Öl brauchen, um zu heizen. Also das ist eine Menge. Und dazu kommt noch, wenn ich Wasser aus dem Hahn nehme, dann ist das Wasser sowieso dort drin. Der Aufwand ist sehr, sehr gering. Der energetische Aufwand. Wenn ich eine Flasche kaufe, dann ist die PET-Einwegflasche mit Inhalt 450 Kilometer gefahren worden, bevor sie bei mir angekommen ist mit dem Laster. Und auch das kann man sparen.
Wie gut ist unser Leitungswasser denn im Vergleich zu gekauftem Mineralwasser?
Das ist gut bis sehr gut, sagt das Umweltbundesamt. Und auch alle Analysen, die es da gibt von Tests und dergleichen, zeigen, das ist weitgehend rückstandsfrei. So rückstandsfrei letztlich, wie das auch verkauftes Wasser ist, so gut oder so schlecht halt. Beim Mineralgehalt ist es ein bisschen unterschiedlich. Da hängt es halt davon ab, was das örtliche Trinkwasserwerk für Mineralgehalte hat. Hängt aber auch bei der Flasche davon ab, was da drin ist, je nach Marke. Da muss man einfach drauf gucken. Und beim Geschmack, ja, da kann man streiten, wobei die meisten Wasserwerke ohne Chlor und solche Zusatzstoffe arbeiten. Also das Wasser schmeckt dann schon sehr natürlich.
Die Umweltministerin will auch Trinkwasserbrunnen in Städten attraktiver machen. Ist da eigentlich was anderes drin als Leitungswasser?
Nein, da ist glücklicherweise normales Leitungswasser drin. Wichtig ist das, glaube ich, auch sich klarzumachen, wir haben diesen Luxus eines Wassernetzes, wo man überall Trinkwasser drin hat. Viele Staaten der Welt haben das nicht. Und diese Wasserflaschensache ist eigentlich eine globale Sache. Denn Staaten in Südostasien, in Afrika haben ganz viel Wasser in PET-Flaschen, weil sie gar kein echtes trinkbares Wasser im Leitungsnetz haben. Dort gibt es aber Milliarden an Flaschen und die werden auch nicht recycelt, sondern fliegen in die Landschaft. 10 große Flüsse in Asien und Afrika bringen 90% des Plastikmülls in die Meere. Und da sieht man, was das für ein globales Problem ist.
Wir sollen weniger verpacktes Obst und Gemüse angeboten bekommen. Wir sollen mehr Leitungswasser trinken. Mehr Plastik soll wiederverwertet werden. Das sind alles Punkte im Plan der Bundesregierung. Manfred Santen ist Plastikmüllexperte der Umweltschutzorganisation Greenpeace. SWR1-Moderatorin Steffi Stronzig hat sich mit ihm unterhalten.
Ist das jetzt ein beherzter Plan, der das Problem wirklich anpackt?
Das ist erstmal ein Plan, der in die richtige Richtung geht, aber beherzt würde ich das noch nicht nennen. Beherzt wäre es dann, wenn klare Fristen drinstehen würden, wann wie viel Plastikmüll reduziert werden soll.
Warum ist es denn billiger, mehrfach verpackte Äpfel von weit weg im Supermarkt zu kaufen, als die Äpfel zum Beispiel aus der Region, die unverpackt nebendran liegen?
Es ist nicht so ganz einfach, es kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit an. Äpfel aus der Region sind sicherlich günstiger im Herbst oder im Spätsommer zu kriegen als im Winter. Aber warum man die noch zusätzlich verpacken muss in Plastikfolie, das schließt sich einem nur daraus, dass die Lebensmittelhändler glauben, dass sie dadurch Bio-Obst von konventionellem Obst besser trennen können.
Also wobei, Bio-Bananen habe ich auch schon mal in Folie gesehen.
Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also gerade Bioprodukte einzupacken macht keinen Sinn. Die Argumentation der Lebensmittelhändler ist immer, dass sie dadurch Kontamination verhindern. Aber ich denke, das ließe sich auch durch eine räumliche Trennung locker hinbekommen.
Jetzt sagen ja viele Politiker, ist nicht so schlimm mit dem Plastikmüll, wird ja alles recycelt. Stimmt das denn?
Nee, das stimmt nicht. Es werden ja immer mal wieder so Zahlen veröffentlicht, wie viel Plastikmüll von dem, was zurückgenommen wurde, tatsächlich recycelt wird, wie viel verbrannt wird und wie viel irgendwohin verschwindet, zum Beispiel Exporte nach früher China, jetzt Malaysia oder Thailand.
Nützt es denn eigentlich was, wenn wir hier auf Plastik im Alltag verzichten und in anderen Ländern fliegen Milliarden Plastikflaschen und Co. zum Beispiel einfach so in die Landschaft?
Naja, es lohnt sich immer, auf Plastik zu verzichten, auch in Deutschland, weil Deutschland müsste eigentlich in der Lage sein, das, was es an Plastik verbraucht, auch wirklich vernünftig zu entsorgen und zu recyceln. Die Plastikprodukte werden ja alle hergestellt in Asien. Das heißt, wir importieren diese Produkte und dann hinterher weiß keiner mehr so richtig, wohin damit. Und das kann es nicht sein.
Der Chef der BASF hat gesagt, Plastikvermeidung sei in erster Linie Aufgabe des Verbrauchers. Sehen Sie das auch so?
Nein, selbstverständlich nicht. Wenn Sie mal sich in Philippinen oder irgendwo in Thailand die Strände ansehen, dann sehen Sie ziemlich genau, wer da der Verursacher ist, welche Hersteller da besonders auffallen. Das sind zum Beispiel Unilever oder Nestle oder Procter & Gamble, also die großen Konzerne, die in Europa oder in den USA sitzen. Die überschwemmen in Asien Märkte mit Wegwerfplastikprodukten, die dort nicht gehandelt werden können. Und deswegen liegt auch die Verantwortung bei den Herstellern.
Manfred Sanden, Plastikmüllexperte von Greenpeace Deutschland, im Thema heute von SWR1 Rheinland-Pfalz. Herzlichen Dank, Herr Sanden.
Ich danke Ihnen.
Das beste Mittel gegen Plastikmüll ist, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. Und da sind andere Länder weit weg von Deutschland und Europa erstaunlicherweise viel weiter. Zum Beispiel Papua-Neuguinea oder Ruanda, das afrikanische Partnerland von Rheinland-Pfalz. Dort sind Plastiktüten seit 10 Jahren verboten sogar. Der Besitz ist strafbar. Frederik Merks aus der SWR1-Redaktion Landespolitik war vor kurzem in Ruanda. Frederik, merkt man das eigentlich schnell?
Man merkt das ehrlich gesagt schon, wenn man im Landeanflug auf Ruanda ist. Wenn man sich im Duty-Free-Bereich vielleicht noch in Europa was in Plastiktüten Verpacktes gekauft hat, dann muss man das noch an Bord auspacken und anderweitig verstauen. Ja, ich muss zugeben, ich war selber erstmal skeptisch, ob das denn wirklich klappt, so ganz ohne Plastik. Aber ich habe mich überzeugen lassen auf einem Wochenmarkt in der Hauptstadt Kigali. Da kriegt man alles in braunen Papiertüten. Sogar wenn die Einheimischen da einen lebenden Hahn kaufen, dann kommt der erstmal in so eine Papiertüte rein. Durch das Plastiktütenverbot vor 10 Jahren, da sind die Ruander ziemlich erfinderisch geworden, hatte ich den Eindruck. Auf den Märkten gibt's jetzt Tütennäher, also ein ganz neues Berufsbild. Die nähen aus alten Zement- oder Reissäcken Tüten, die sie dann für 20 Cent verkaufen. Das ist erstens in Ruanda gar nicht so wenig und die Leute, die verdienen da richtig Geld mit. Und zweitens sind natürlich diejenigen, die diese Tüte dann kaufen, auch gezwungen, sie auch wirklich wieder zu verwenden. Und wenn ich mich auf den Straßen in Ruanda umgeguckt habe, dann muss ich echt sagen, es scheint zu funktionieren. Das ist wirklich ein sehr, sehr sauberes Land.
Nirgendwo in der EU fällt pro Kopf mehr Verpackungsmüll an als in Deutschland, sagt das Umweltbundesamt. Es besteht also Handlungsbedarf und den erkennt die Bundesregierung auch. Deshalb der 5-Punkte-Plan von Umweltministerin Schulze. Ein Punkt darin ist bessere Wiederverwertung. Gerade bei Kunststoffverpackungen ist Recycling aber schwierig. Das meiste davon landet im gelben Sack. Aber auch Verpackungen aus Alu und Metall landen darin. Doch was passiert letzten Endes mit unserem gelben Sack? Wo kommt er hin und was wird überhaupt wiederverwertet? Oder ist am Ende das ganze Sortieren für die Tonne? SWR1 Rheinland-Pfalz-Reporterin Tanja Praschak hat den gelben Sack, der in Speyer weggeworfen wird, verfolgt.
Frühmorgens geht's los. Die Müllabfuhr bringt die gelben Säcke zum Abfallwirtschaftshof. Von dort aus werden sie an 6 verschiedene Sortieranlagen gebracht. Unter anderem geht's nach Worms zur Entsorgungsfirma Jakob Becker. Dort kommt der gelbe Sack dann in eine riesige Halle. Ein süßlich-modriger Geruch ist zu riechen. Hier kommen täglich bis zu 100 Tonnen an gelben Säcken an. Kreuz und quer laufen sie auf Transportbändern über mehrere Stockwerke durch die Sortieranlage. Magnete ziehen eisenhaltige Stoffe heraus, Infrarotkameras durchleuchten den Müll. Wissen ganz genau, mit welcher der 4 Plastikarten wir es zu tun haben. Von PET, woraus zum Beispiel Polyesterfaser entstehen können, bis etwa zu PE, aus dem dann wieder neue Shampooflaschen entstehen können. Früher war das noch echte Handarbeit, weiß der Produktionsleiter Michael Nischwitz von Jakob Becker.
Früher ist man hier mit 30 Personen hier gestanden, hat alles händisch sortiert. Ja, war natürlich sehr, sehr schwierig und auch von der Menge her natürlich noch kein Drittel wie das, was man jetzt hat, heute sortieren können.
Heute gibt es nur noch 3 Mitarbeiter, die Maschinen kontrollieren. 3 weitere, die händisch sortieren. Denn die Maschinen schaffen nicht alles. Am Schluss sortieren diese Mitarbeiter noch einmal den Rest ganz genau.
Die sortieren transparente PET-Flaschen raus, die sortieren bunte Flaschen raus, Tetrapack, Aluminium und dann auch noch große Metallteile. Ne, weil der Überlauf, das sind dann quasi diese Sortierreste, die gehen dann Richtung thermische Verwertung und die kosten uns ja Geld. Deswegen holen wir so viel Wertstoffe wie möglich natürlich im Vorgang raus.
Gut 50% wird nach Angaben des Entsorgungsunternehmens wiederverwertet. Herausgekommen also verschiedene gepresste Stapel, wie etwa aus unterschiedlichen Kunststoffarten, aus Metall, Alu, Getränkekartons, Folien, Mischkunststoffen und Sortierresten. Darin enthalten trotz allem auch sogenannte Störstoffe.
Viele Verbraucher machen also auch den Fehler, dieser Aluminiumdeckel am Joghurtbecher, dass sie den an dem Becher dran haften lassen. Oder die Maschine erkennt es natürlich nicht. Ja, die zieht den Aluminiumdeckel runter, ob mit Becher oder ohne. Auch bei den Fleischschalen, ja, da ist die Schale ist PET und die Folie, die oben drüber ist, ist eine PE-Folie. Ja, sollte man also auch hier hingehen und sollte das komplett trennen.
Was man übrigens nicht mehr machen muss, den eigenen Plastikmüll säubern oder sogar spülen. Restentleert heißt es dann nur. Und das bedeutet für den Joghurtbecher-Fan, alles, was er tun muss, ist schön ordentlich aufessen.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.